Hallo? Mann, Mann, Mann. Das typische Geräusch, wenn man ein Bier öffnet.
Völlig ohne Effekt.
Hallo und herzlich willkommen bei der Programmierbar, dem Podcast für Web- und Mobile-Entwicklung. Ich bin der Mario und euer Moderator. Und ich habe heute bei mir den Dennis. Hi Dennis.
Hallo Mario.
Na, wie war's? Du warst in Berlin, ne?
Ich war von Montag bis Mittwoch in Berlin, das ist richtig.
Werbeveranstaltung
ist falsch, ja. Offiziell, also White Nights heißt das und ich glaube der offizielle Untertitel ist Business Conference for the Gaming Industry.
Ah, okay.
Das heißt, es ist eigentlich, also sehr, sehr viel Mobile, es gab so auch so ein bisschen Plattformzeug, aber hauptsächlich Mobile und tatsächlich halt einfach nicht von Entwicklerseite, sondern von der anderen Seite, was halt eben viel Monetarisierung, Vermarktung, User Acquisition, all diese Themen sind.
Okay.
Und es waren auch eigentlich alle Firmen so da, die man irgendwie kennt, die in dem Bereich tatsächlich tätig sind. War interessant, war echt cool.
Cool. Bin ich mal gespannt.
Und er ist uns auch fremdgegangen, oder?
Bitte?
Und er ist uns auch fremdgegangen, der Dennis.
Der Dennis?
Unser Podcast ist er fremdgegangen.
Ja, das stimmt. Ja, aber das ist schon eine Weile her. Aber die
Folge ist aber
die
jetzt.
Die Konsequenzen erst, davon hat man jetzt erst mitbekommen.
Die Folge
es verjährt halt nicht.
Das
genau.
Ist richtig. Ja. Ja. Kann man noch ein bisschen, Cross-Promo machen.
Ja.
Der Podcast heißt Webmontag oder ist ein begleitender Podcast zum Webmontag in Frankfurt. Das ist eine Veranstaltung, die regelmäßig stattfindet und rund um Themen Digitalisierung und so weiter, also sehr breit eigentlich gefasst immer Vorträge sind. Und da hatte ich auch einen Vortrag gehalten zum Thema Instant Games und da sind wir ins Gespräch gekommen und hatten überlegt, ob ich nicht mal da auch dann im Podcast eine Folge mit aufnehmen kann.
Ja.
Das hatte ich mir nur gemacht, die ist jetzt live gegangen und genau, geht so ein bisschen um Lotum allgemein relativ viel und eben auch ein bisschen um die Instant Games.
Genau, so ein bisschen sehr weit gefächert thematisch jetzt im Vergleich zu unseren Sachen so ein bisschen.
Ja.
Und mehr
ja,
auch über die Firma, als wir üblicherweise reden tun.
Um es
sehr gut zu sagen.
Ja.
Aber wenn das ein einmaliger Ausrutscher bleibt, dann verzeihen wir dir.
Genau.
Hat schon Spaß gemacht.
Das hat man gemerkt.
Treue wird groß geschrieben in der Podcast-Beziehung. Denn
ja, nein, nicht. Noch viel lieber bin ich hier.
Ach, das wollten wir hören.
Oh. Dennis hat ja auch eingeladen zu uns, ohne uns zu fragen.
Was?
Ja.
Was?
Ich sehe, natürlich, wir sind sehr gastfreundlich.
Ich sehe, ihr habt die Folge gehört.
Nein, ich habe sie gerade heute früh angefangen und okay. Ich wurde aber immer wieder unterbrochen. Ich bin erst, glaube ich, bei Minute 10 oder so.
Okay.
Ich finde, der Dennis hat das auf jeden Fall sehr gut gemacht. So. Wer übrigens auch die ganze Zeit schon am Reden ist, der Fabi. Hi Fabi.
Hi, ja, ich kann mich nie zurückhalten. Ich dachte auch, muss ich jetzt warten, bis du mir Hallo sagst oder kann ich auch vorher was einwerfen?
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Mit deiner markanten Stimme, die Leute kennen nicht, da kannst du auch jederzeit was einwerfen.
Das freut mich doch. Ja, hallo.
Genau. Ja, und wen wir jetzt noch zappeln lassen die ganze Zeit, das ist der Sebi. Der ist auch noch dabei.
Hallo.
Hi Sebi.
Eine kleine Pause gemacht und jetzt bin ich wieder da.
Ja, generell haben wir alle eine Pause gemacht, oder? Letzte Woche. Wie geht's euch denn wieder, Dennis? Bist du wieder, wieder fit? Bist du wieder auf dem Damm?
Ja.
Wochenlang eingesperrt mit deinen Bazillen zu Hause?
Ja. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt. Ich war früher, generell war ich sehr, sehr selten krank, muss ich auch sagen. Maximal. Also ich hatte auch Jahre ohne Krankheit sozusagen. Und wenn, dann war es mal so eine Erkältung, die irgendwie 2 Tage war. Und ich habe das Gefühl, dass es im Moment, wenn, dann mich auch heftiger erwischt. Also ich war wirklich 4 Tage, 5 Tage lang komplett ausgeschaltet und dann rechtzeitig so für Montag in Berlin einigermaßen wieder fit.
Mhm.
Muss ja auch jetzt immer noch so ein bisschen husten, aber fühle mich eigentlich wieder ganz gut. Ja.
Da sind wir doch froh.
Ja, mich hat es auch übers Wochenende hat's mich dann richtig platt gemacht, nachdem ich am Freitag noch hier war. Bin jetzt aber auch wieder einigermaßen fit. Ich glaube, so ein bisschen hört man es noch. So
ja, und man sieht es seinem Schal an, was die Leute nicht sehen, ne? Dass du noch krank bist.
Ja, aber Schal habe ich ja fast immer an im Winter.
Ja, aber den hast du jetzt so dicht geschnürt um deinen Hals, dass es wirklich wirkt, als seist du krank.
Das stimmt.
Ist der sonst so eng geschnürt?
Das ist einfach nur, ich habe einen relativ großen Kopf und bin zu faul, den hochzuhalten. Und deswegen, genau.
Ah ja, das könnte auch passen.
Aber ja. Fabi, du bist doch auch, du kränkelst doch auch die ganze Zeit so ein bisschen rum.
Ja, oder? Ja, es ist, aber ich verschleppe es auch.
Bist du noch gar nicht so alt.
Ja, ist wirklich so, aber ich verschleppe es auch schon so wochenlang. Bei mir ist aber so, dass ich mich nur einen halben Tag mal ausgeschaltet hat, weil dann die Kopfschmerzen dazu kamen. Ansonsten nervt nur der Hals und die. Ach, ich will gar nicht so viel rein.
Nee,
mir geht's super. Toll.
Ja, nee. Genau. Nee, wir sind alle gesund und sind wieder da und,
Yay!
Genau. Ja,
und wir sind eine Woche später unterwegs gerade, ne?
Na, wir sind eine Woche später unterwegs und.
Und dafür? Oh, Mario, mit den Überleitungen, das müssen wir noch ein bisschen abstimmen vorher. Dafür dauert es vielleicht nicht so lange, bis die nächste Folge dann.
Achso. Ich wusste nicht, wenn du sagst dafür, dann weiß ich ja nicht, worauf du damit hinaus willst.
Aber haben wir gesagt, dann sind wir nächste Woche wieder im normalen Schedule, also bringen wir in einer Woche wieder was raus?
Das haben wir jetzt gerade gesagt, deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach so.
Okay, das ist doch gut.
Ist nicht, ich wollte eigentlich auch was anderes anspielen. Ist nicht nächste Woche? Nee, ist nicht. Okay. Ich habe mich vertan im Datum.
Auf was wolltest du
denn? Ich wollte auf das Meetup anspielen und dass wir da auch wieder eine Sonderfolge Podcast aufnehmen.
Ja.
Und in meinem Kopf war das nächste Woche.
Stimmt.
Das ist aber falsch.
Das ist falsch. Das ist
Wann ist das Meetup?
Das ist die Woche darauf. Das ist am 26. Februar hier in Bad Nauheim bei uns bei Lotum. Und ja, wir würden uns riesig freuen, wenn wir vielleicht auch ein paar von unseren Hörern hier sehen dürfen, hören dürfen.
Und es ist ein cooles Thema.
Und es ist ein wirklich cooles Thema. Ne? Der Stefan Baumgartner kommt vorbei und wird uns über das Typsystem von TypeScript einen Vortrag halten und natürlich auch für alle Fragen offen stehen. Und TypeScript ist ja was, was wir selber hier auch relativ viel einsetzen inzwischen und was auch, glaube ich, generell ein Thema ist, was gerade auch irgendwie, wo viele Interesse dran haben. Und bis jetzt haben sich noch nicht so viele extern angemeldet. Das heißt, es gibt tatsächlich noch ein paar Plätze, obwohl wir gar nicht so viel Platz hier haben. Wir veranstalten das Meetup nämlich buchstäblich im gleichen Raum, in dem wir hier die Podcasts auch aufnehmen. Und der ist nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Also, ja, wenn ihr dabei sein wollt,
dann melden könnt ihr euch unter meetup.com, einfach nach Bad Nauheim oder nach Lotum oder nach Webentwicklung suchen.
Den Link findet ihr auch in den Shownotes zu dem Meetup, den werde ich da reinpacken und ansonsten findet ihr den auch auf unserem Twitter-Account, da habe ich das auch gepostet und kann ich auch gerne vielleicht jetzt, wenn die Folge rauskommt, nochmal machen, dass man weiß, wo man dahin muss und wie man sich anmeldet.
Kommt vorbei!
Yay. Genau.
Juhu.
Ja. So. Was sonst noch so passiert ist in den letzten Wochen, ist, dass Quest Planet, eines von unseren Spielen, ziemlich gut sich entwickelt hat und sehr, sehr erfolgreich ist.
Wieso tust du so überrascht?
Natürlich bin ich überrascht. Ich war davon fest überzeugt, die ganze Zeit schon. Aber es hat halt tatsächlich so sehr stark an Fahrt aufgenommen in der Zeit. Was ganz lustig ist, weil ich unabhängig davon schon vorher das Thema Skalierung und wie geht man damit um, wenn ein Produkt erfolgreich wird und wie skaliert man die Sachen eben mit, dass die Performance damit hält und so weiter, in der Liste hatte. Und ja, da habt ihr jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Erfahrung mitgesammelt, so vor allen Dingen Sebi und Fabi. Der Dennis hat da in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal, weil wir in der glücklichen Position sind hier, dass wir tatsächlich schon mehrfach die Situation hatten, dass wir Produkte hatten, die so erfolgreich waren, dass wir irgendwie darauf reagieren mussten, weil wir einfach in bestimmte Limitierungen irgendwie von Serverinfrastruktur oder wo auch immer, Datenbanken, wie auch immer, reingelaufen sind. Ja, genau, das Ganze wollen wir heute mal ein bisschen sezieren und ein bisschen rangehen und gucken, was hat es damit auf sich, was kann man tun, wann sollte man es tun und wie tut man es am besten.
Lass es uns tun, Mario.
Ja, weiß ich genau. Ich ja. Du?
Ich habe mich gesagt.
Ich hatte
überlegt, ob es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, aber ich habe noch eine kleine Anekdote von den White Knights, wo ich am Montag war. Es passt nämlich zum Quiz. Es passt zu Quizplanet und dass es erfolgreich ist. Nämlich am Montag war noch eine Sonderveranstaltung von Facebook und im Rahmen dessen hatte eine Facebook Mitarbeiterin auch einen kurzen 20-minütigen Vortrag über die Instant Games gehalten und das da sehr cool war als Mitarbeiter von Lotum, dass das sich auf jeder zweiten Folie ein Produkt von uns war, was praktisch als Beispiel rangezogen wurde und eben auch Quizplanet da recht stark vertreten war. Das ist natürlich immer ganz cool, wenn man da irgendwo extern ist und dann die eigenen Produkte sieht, die als Best Practices teilweise dann vorgestellt werden oder zumindest mit dabei sind.
Mini-Mini-Mini-Update. Achtung. Ich war ja letzte Woche nicht krank, sondern ich bin nach Nürnberg gefahren zu einem Tennisturnier. Okay, aber auf jeden Fall bin ich damals
beruflich abgerechnet.
Ich bin Zug gefahren und der Typ gegenüber von mir hat Quizplanet gespielt.
Tja, siehst du mal. Und hast du ihm Tipps verraten, cool, wie er cheaten kann?
Also ich hatte den Laptop offen und habe gerade die Performance-Bugs gefixt. Also mal gucken, wie lange er noch spielt.
Das ist geil. Achtung, ich schalte jetzt sein Spiel
ein. Ja, genau. Ja, du kriegst jetzt nur noch die allerschwersten Fragen.
So. Außer du holst mir jetzt einen Kaffee.
Genau. Ich trinke ihn schwarz.
Darf ich meine Füße auf deinen Schoß legen?
Nee, wirklich nicht. Bist du dir sicher?
Ja, gut. Könnten wir mal probieren. Mal gucken, ja, wie man durchkommen würde.
Ja, da habe ich zumindest ein kleines, warmes, stolzes Gefühl, ja, in meinem, cool, Herzen gehabt.
So. Ja. Nee, und aber ich meine, Mario, das ist ja schon ein bisschen angedeutet. So, die letzten Wochen standen bei uns ja wirklich unter dem Stern Performance, Performance, Performance. Mhm. Weil es irgendwie so ein zweischneidiges Schwert ist. Ne? Man freut sich ja extrem darüber, dass so viele Nutzer darauf kommen. Gleichzeitig denkt man als Entwickler dieser App immer nur, oh je. Hoffentlich werden es nicht zu viele, aber andererseits denkt man als Entwickler auch, das ist echt gerade so eine Phase, wo man Dinge ausprobieren kann, die sonst man immer nur mal so theoretisch angedacht hat. Ne? Mhm. Also irgendwie eine App in dem so weit zu haben, dass wir irgendwie 3 Millionen tägliche Nutzer haben und auch wirklich einiges an Requests. Ich meine, wir können ja gleich mal erzählen, wo wir da jetzt derzeit so sind, Request-mäßig und Last-mäßig. Ist natürlich auch eine Phase, wo man einfach wirklich auch viele Dinge ausprobieren kann, die man sonst nur von irgendwie auch den Großen so ein bisschen kennt. Irgendwie viele Vorträge auch schon mal von sich Netflix angeguckt, die man überlegt, wie machen es denn eigentlich Facebook in so einer großen Skalierung. Mhm. Ich meine, davon sind wir noch weit weg, aber wir kommen jetzt eben in diese Probleme, denen sie sich auch stellen mussten und Hürden, die sie irgendwie nehmen mussten. Ja. Und von daher ist das gerade wirklich eine ganz interessante Phase. Ich meine, wir werden jetzt, denke ich mal, in der Folge auch stark jetzt darauf eingehen, wie jetzt gerade unsere Infrastruktur aussieht und was Dinge sind, die wir tun, was aber auch generell Gedanken sind, die wir uns so machen, wo man noch hingehen könnte. Ist, glaube ich, jetzt auch was sehr Spezifisches hat für die Infrastruktur, die wir haben. Aber ich denke, man kann den einen oder anderen Tipp auch auf genereller Ebene irgendwie dann mitnehmen.
Ja, genau, deswegen finde ich es ganz, ganz interessant, weil wir da, ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt die gleichen Dinge machen, die wir vielleicht in der Vergangenheit auch noch schon teilweise gemacht haben oder ob es da auch irgendwelche neuen Sachen gibt. Ja, aber vielleicht steigen wir wirklich direkt mal.
Wollen wir mal anfangen mit,
genau, ganz konkret.
Ganz von vorne, wie man eigentlich, wenn man keine Skalierungsprobleme hat, eine Serverstruktur aufbaut.
Ja, komm.
Also dann hat man halt einen Server und auf dem Server läuft der Webserver und die Datenbank. Und alle Requests gehen auf den einen kleinen armen Computer, bis der nicht mehr kann. So, und dann, erster Schritt, nimmt man die Datenbank auf einen neuen Computer. Dann hat man einen Webserver und eine Datenbank.
Und genau.
Meine Stimme versagt.
Du bist einfach,
hast du nicht gesagt, du bist so krank.
Du hattest so viel Mitleid mit dem kleinen Computer, dass deine Stimme gebrochen ist.
Oh mein Gott, der arme Webserver. So, ja, dann hat man eine Datenbank und dann hat man einen Webserver. So, und dann kommt man in die Situation, dass man, wenn der eine Webserver nicht mehr ausreicht, dass man da mehrere Webserver hinstellen kann.
Genau.
Da hat man 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Webserver. Bis man dann in den Zustand gerät, dass die eine Datenbank, die man immer noch da steht, hat, nicht mehr ausreicht.
Beziehungsweise, wenn man mal bei 2, 3, 4, 5 Webservern ist, hat man meistens irgendwie noch einen Load Balancer davor, der halt im Endeffekt entscheidet, zu welchem Webserver darf denn mein Client jetzt gehen, sodass nicht alle gleichzeitig auf einen kommen und eben darüber verteilt werden. Das aber ja, doof. Genau, jetzt kommen wir zu der einen traurigen, alleinstehenden Datenbank.
Also, und dann hat man natürlich auch die Sache, dass man irgendwie die Webserver, wenn die alle auf die gleichen Daten zugreifen müssen, dann kann man eben die Datenbank nehmen oder man nimmt dann noch einen Cache, zum Beispiel für Session. Oder Cookies oder wie Session-Dinger. So, also wenn man jetzt eine Webseite betreiben würde, was wir nicht tun, aber normalerweise ist es ja so, dass man dann irgendwie einen Cache hat. So, und den Cache kann man dann auch dazu benutzen, dass die Datenbank entlastet ist. So, und dann irgendwann, ja, zumindest würde ich sagen, sind wir jetzt ungefähr so an dem Punkt, dass, oder da würde ich jetzt gerne einsteigen, wir haben eine Datenbank, die, wie macht ein bisschen die Cretsch. Und wir haben schon aber viele Webserver und wir haben auch einen Cache. Und ich glaube, von hier ab würden wir jetzt unsere Reise starten in die Skalierungswelt.
Aber mich würde vorher noch mal interessieren, so dieses, woran merke ich das denn, wenn die Webserver anfangen, in Kapazitätsgrenzen reinzulaufen. Also was sind so die, oder so ganz witzig, generell.
Dass du aber Surfer sagst, ich hatte auch eine Kollegin in meiner Firma vorher, die immer Surfer zu Servern gesagt hat und immer Mail zu Mail. Und ich musste mir immer wirklich den Sack Mail vorstellen und ich musste mir immer jemanden vorstellen, der das surft. Ich konnte, während sie gesprochen hat, bin ich immer gedanklich abgeschweift und hatte ganz komische Bilder in meinem Kopf. Es hat gerade wieder angefangen.
Mit dem Mail.
Mehl hatte ich auch mal.
Also Mehl. Gut. Nee, ich versuch's. Normalerweise sage ich's richtig.
Okay, aber jetzt nochmal die Frage richtig. Sorry, dass ich gerade abgeschweift
bin. Wie war die Frage nochmal? was genau? Was ist, also woran merkt man das quasi? Das ist, weil das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, auch so im Vorfeld jetzt so. Wann weiß man, dass dieser Punkt eingetreten ist? So fängt das.
Wenn der Websurfer ein Problem hat.
Wenn der Websurfer nicht mehr auf den Server kommt.
Ja. Also ich meine, im Endeffekt hast du dafür ja grundsätzlich Monitoring. Ich meine, Monitoring hast du auf einer Ebene, wo du Logs generell hast, also wirklich einzelne Einträge, wo du irgendwie angucken kannst, okay, wenn ein bestimmtes Problem ist, schaue ich mir die Log-Einträge an, gucke, ob ich dieses Problem irgendwie identifizieren kann. Aber es gibt eben auch die abstraktere Ebene, wo ich mir anschaue anhand von Graphen, wie ist denn derzeit meine Auslastung von bestimmten Dingen. Bei Servern sind so die typischen Dinge, die man sich anschaut, auf jeden Fall CPU-Auslastung beziehungsweise irgendwie Memory-Auslastung, und wenn es eben ein Webserver ist, schauen wir uns Latenzen an. Also wie lang ist beispielsweise der Roundtrip, wenn der Nutzer bei bestimmten Endpunkten anfragt, wie lange ist der Roundtrip, und haben da im Endeffekt Mittelwerte, die wir irgendwie bilden, und schauen uns halt eben an, ist der in der Range, wo wir sagen, okay, das ist akzeptabel, oder peakt der halt. Und meistens ist es halt so, dass man Auswirkungen sieht darin, dass die Response-Zeit zum Nutzer langsamer wird, und dann sieht man in anderen Graphen meistens, was ist die Ursache oder was kann eine Ursache dafür sein. Also wenn die CPU-Auslastung sehr hoch war und so der Server einfach grundsätzlich nicht mehr hinterherkam, könnte das ein Indiz sein, oder im Endeffekt ganz, ganz viele andere Dinge. Aber ich sag mal, wenn man es wirklich ganz einfach hält, schaut man sich mal CPU-Auslastung und eben die Response-Zeiten des Webservers an.
Ja, und das ist halt tatsächlich auch wichtig, weil, wenn ich mich recht erinnere, ist ja auch so, dass wir jetzt gerade bei den Instant Games auch gemerkt haben, dass die Performance super wichtig ist, auch für den Erfolg der Produkte, ne? Also wenn man da anfängt, krasse Latenzen zu haben, so, dann wirkt sich das auch wirklich relativ schnell konkret darauf aus, dass Teams einfach weniger Bock haben, es zu spielen, ja, weil es nicht so viel Spaß macht, wenn man...
Ich glaube, bei der Umstellung letzten Herbst von der Serverless-Infrastruktur zu tatsächlich wieder virtuellen Maschinen hatten wir, meine ich, 10-15% Steigerung im User Engagement durch bessere Performance.
Hast du da einen Faktor, wie sich die Performance verbessert hat? Also
1,1 bis 1,15. Nee, irgendwie.
Also wie viel schneller wurde es denn? Also was hatten wir denn ja jetzt im Moment bei?
Ach so, ich meine um den Faktor 5 schneller.
Okay.
Also von grob einer Sekunde auf 200 Millisekunden oder so. Eine Sekunde ist natürlich unterirdisch, gell, aber da konnten wir, dadurch, dass es eben serverless war und halt gemanagt alles, hatten wir da keine Möglichkeit, irgendwas zu optimieren.
Ja, und ich meine, das sind ja genau irgendwie so drei Ebenen, die man bei so Performance auch hat, ne? Ist also einmal der Unterschied von etwas langsam, das heißt, die App fühlt sich irgendwie behäbig an, während ich mit ihr spiele, zu wirklich snappy, wenn ich irgendwo drauf drücke, passiert gefühlt instant etwas, bis hin zu, und das sind eben Probleme, die wir jetzt auch gelaufen sind, halt Response-Zeiten, die mal, wenn es mal kurz piekt, wirklich in mehrere Sekunden auch mal ging. Und das einfach ganz klar ist, dann funktioniert halt die App nicht mehr, was einen Einfluss auf die User Experience hat, ganz klar. Und die Leute spielen es dann wahrscheinlich einfach nicht mehr. Und generell ein bisschen langsamer hat halt auch einen Einfluss darauf. Aber und jetzt mal gerade die letzten Wochen hatten wir viel eher mit zu kämpfen, nicht mit, also grundsätzlich unsere Response-Zeiten waren immer gut, aber eben Peak-Zeiten in Zeiten, wo die App eigentlich nicht spielbar war für ein paar Minuten. Und das waren dann die Probleme, mit denen wir dann dort jetzt zu kämpfen hatten.
Ja, das ist wahrscheinlich auch relativ typisch so, ne? Das ist irgendwie, also jetzt vor allen Dingen natürlich im Gaming-Bereich, dass es eben so bestimmte Uhrzeiten gibt, wo so die Märkte, wo die meisten User sind, dann Feierabend haben und die meisten Leute dann spielen, so dass man eben genau damit auch rechnen muss. Also dass es nicht so eine gleichmäßige Verteilung ist, sondern dass es eben gerade diese Ausschläge sind, die man irgendwie abfangen muss.
Ja.
Gut.
Ja, ich glaube, es kommt nochmal ein bisschen.
Im Gaming oder auch im Social Media Bereich gibt es immer, glaube ich, so Tagesphasen. Ich finde, was ich eigentlich, glaube ich, noch spannender finde, ist jetzt gerade das, was wir gestern hatten mit Valentinstag, und die User spielen dann nicht so viel. Oder User gehen Freitag und Samstagabends Party machen, spielen nicht so viel. Sonntagabends sind sie aber daheim, spielen viel. Also das finde ich irgendwie ganz cool.
Weihnachten sind sie bei der Family und spielen extrem viel.
Ja, die haben ja nichts zu tun.
Ja. Genau, die Peakzeiten sind auf jeden Fall krass. Und es kommt natürlich immer darauf an, ich meine, bei uns ist ja schon so, dass alles global verteilt ist, unsere Nutzermasse, aber wir haben trotzdem sehr, sehr viel USA und Europa, die dann auch irgendwie bei uns meistens zu unserer Zeit halt abends irgendwie eine Schnittmenge haben zwischen 9 und 11 Uhr abends, ist bei uns eigentlich immer so, oder halb 9 und 11 Uhr abends so die Peakzeit, wo wir wirklich immer im Moment sehr aktiv drauf gucken und uns nicht nur auf unsere automatischen Alarme verlassen. Genau, also von daher, da gibt es generell Peakzeiten, weil ich meine, morgens ist dann wirklich allein durch Zeitverschiebung sehr, sehr wenig los. Also Zeitverschiebung ist halt auch ein Faktor, eben nicht nur, man kommt von der Arbeit, sondern die Asiaten kommen halt zu einer anderen Uhrzeit von der Arbeit als in den USA und dann hängt es halt davon ab, wo ist dann eigentlich deine Hauptnutzermasse.
Ja, und dann?
So, also was machen, wenn die App langsam wird? Oh Gott, dieser Frosch im Hals. Ja, wann sind wir denn das erste Mal, dieses Jahr auf jeden Fall, das erste Mal in dieser komplett Ausfälle, glaube ich, gelaufen? Okay, ja, und dann können wir mal gucken, wie wir das dann troubleshooten an der Stelle, oder?
Wollt ihr noch kurz irgendwie, wo sind die gehostet? Unsere Sachen?
Die sind bei Google gehostet und zwar auf dem Produkt, was sich App Engine nennt.
Genau, da liegen unsere Server. Dann haben wir ansonsten Infrastruktur. Die einsame Datenbank ist eben bei uns eine MySQL-Datenbank, also ist auch von Google bereitgestelltes Produkt. Das heißt, glaube ich, bei denen auch einfach Cloud SQL. Ne?
Ja.
Und ansonsten haben wir noch als Caching-System einen Redis und den gibt's auch, ist ja in der Beta-Phase von Google. Wir nehmen trotzdem lieber das Produkt, was in der Beta-Phase von Google ist, als es selbst zu hosten. Obwohl wir auch dazu dann gleich nochmal kommen können. Das heißt dann, wie heißt denn eigentlich das
Memory Produkt? Store.
Memory Store von Google, genau. Also das heißt, zu dem Standpunkt noch vor ein paar Wochen war eigentlich unsere Situation, wir haben auf App Engine gehostet, wir hatten eine Datenbank-Instanz, eine MySQL-Instanz und wir hatten einen Redis-Cache laufen. Und genau, jetzt hast du ja schon, hat der Sebi ja schon angefangen mit Skalierung. Ich glaube, die ersten Dinge, die man eben getan hat, ist von, also wo wir eigentlich mit CRISPR nie so wirklich drauf waren, aber man hat eine Serverinstanz hin zu irgendwas, was skaliert, also was mehrere Instanzen sind und hin zu dem Punkt, was automatisch skalieren kann, weil der große Vorteil an eben Webservern ist, dass eine horizontale Skalierung, also ich stelle mehrere Server nebeneinander, relativ ohne Probleme funktioniert, weil das Einzige, um was man sich da kümmern muss, ist halt die Nutzer, die reinkommen an einen Server, der möglichst wenig Last oder wenn man auch im Endeffekt das nach Datencentern aufteilt, möglichst nah an dem Nutzer dran ist, was bei uns jetzt noch nicht so der relevante Punkt ist, schickt man einfach den Nutzer an den jeweiligen Server. Das heißt, zu Lastzeiten passiert einfach Folgendes. Wir wissen, okay, bei uns sind im Moment die Thresholds, die wir uns anschauen, ist CPU-Auslastung. Also ist ein Server oder sind alle Server im Schnitt über der 40% CPU-Auslastung, stellen wir einen neuen hinzu. Mhm. Um mal zu wissen, okay, im Moment haben sie noch ein bisschen Puffer, aber wir wissen gerade, im Moment sind Peak-Zeiten, fahr da schon mal den nächsten hoch und lass da einen Webserver drauf laufen, sodass wir halt zu Peak-Zeiten eben mehr Server haben, als wir das zu Non-Peak-Zeiten haben. Also wir haben immer im Moment, bei QuizPlanet sind es beispielsweise 10 Instanzen, App-Engine-Instanzen, die wir da laufen lassen. Und zu Peak-Zeiten sind wir da im Moment zwischen 25 und 30 Instanzen, die dann eben an so einem Abend dann laufen.
Wie lange brauchst du eine Instanz, um hochzufahren?
Das ist jetzt so ein bisschen auch die Frage, wo man hostet. Also bei uns ist das Ganze App-Engine und in dem Fall auch App-Engine Flex. Das bedeutet, dass wenn wir eine neue Instanz hochfahren, wird eben auch eine virtuelle Maschine gestartet. Und es sind eben nicht Instanzen, die ganz, also das ist die eine Option und das dauert schon ein paar Minuten bei App Engine, so bis dann eine neue Instanz hochgefahren wird. Deswegen, das muss man ein bisschen einpreisen bei eben den Thresholds, die man setzt. Wir haben sie eben ein bisschen niedriger gesetzt, sodass der schon einen Ticken früher hochgefahren wird und eben ready ist zu dem Zeitpunkt, wo dann Lastspitzen da sind, aber das ist natürlich beispielsweise, wenn man eine Applikation hat, die wirklich extreme Spitzen hat, also wo wirklich von die eine auf die andere Sekunde, das haben wir bei einem anderen Service von uns bei
Image-Renderer hat den Effekt, dass sich die von innerhalb von 2 Minuten die Anzahl der Requests vervierfachen.
Genau, und da ist es dann halt so, wenn man dann wirklich anfängt, erstmal eine virtuelle Maschine hochzufahren und so, ist das schon ein bisschen, könnte es ein bisschen behäbig sein, aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, beispielsweise eine Option, wo ja auch der Image-Renner drauf läuft, ist Kubernetes, ne? Der läuft in Kubernetes. Und da ist es ja so, dass es da eben 2 Skalierungsoptionen gibt. Es gibt einmal einen Cluster, das heißt physische Serverinstanzen, die eben die ganze Zeit laufen, die skalieren kann, dass ich sagen kann, okay, ich fahre in diesem Cluster eine weitere Serverinstanz hinzu und auf diesem Cluster laufen sogenannte Pods, das hatten wir schon mal erklärt in der Kubernetes-Folge. Und diese Pods kann zum Beispiel sein, dass auf 4 Cluster-Instanzen insgesamt 100 Pods laufen, die aber nicht die komplett, und jeder Pod hat beispielsweise einen Teil des CPUs und einen Teil des Memories zugewiesen und so ein Pod ist im Endeffekt in unserer Sprache ein Webserver. Das heißt, wenn ich irgendwie 10 Instanzen in meinem Cluster habe, aber nur die Hälfte davon von meinen Pods genutzt werden, kann halt in Peak-Zeiten einfach neue Pods hochgefahren werden und das geht super, super schnell, weil dann muss nur im Endeffekt so ein Docker-Container hochgefahren werden und wenn das aber eben das übersteigt, dann müssen neue Instanzen hochgefahren werden, also wirklich physische Serverinstanzen und das dauert wieder länger. Aber da kann man auch solche Dinge machen, dass man halt sagt, okay, es soll immer ein gewisses Puffer an Instanzen da sein, sodass ich halt einen bestimmten Peak durch einfach Pod hochfahren abfedern kann und ich dann diese Instanzen halt im Vorhinein hochfahre oder sowas sage, wie es soll immer um 8 Uhr sollen halt 10 zusätzliche Instanzen hochgefahren werden, sodass ich halt, wenn ich das benötige, ganz einfach Pods hochskalieren kann. Da gibt es verschiedenste Optionen. Ich glaube, das ist auch noch die Frage, was so ein bisschen der Anwendungsfall ist. Aber das Schöne eben daran ist erstmal, man hat also man läuft beispielsweise bei Datenbanken und Dingen, auf die halt eben alle zugreifen. Wenn wir jetzt in diesem einen Fall, wir haben eine Datenbank und in unseren Peak-Zeiten 30 Webserver auf App Engine laufen, die aber eben auf eine Instanz zugreifen. Und bei App Engine ist es super leicht, einfach oder im Webserver neue Instanzen hinzuzustellen. Mhm. Problematisch wird es eben in großen Fällen dann auf der Persistenzschicht, also im Endeffekt das, was Daten, die sich Webserver teilen müssen, um halt Logik bieten zu können, weil natürlich braucht, wenn Nutzer A auf Webserver A kommt und Nutzer B auf Webserver B, die aber miteinander spielen wollen, müssen die eben irgendwie einen gemeinsamen Nenner haben, über den sie sich unterhalten können, was halt die Cache- und die Datenbankschicht ist.
Okay, und dann sage ich mal, das Erste, was wir gemacht haben, als wir festgestellt haben, dass die Datenbank also nicht mehr hinterherkommt oder ausgelastet ist, oder langsamer antwortet, als sie das irgendwann mal getan hat, war, dass wir eine größere Datenbankinstanz genommen haben, also mehr Prozessoren und mehr Arbeitsspeicher.
Ihr hattet das neulich auch mal kurz vorgestellt, was das für eine Maschine ist.
Genau,
mittlerweile. Ein ziemlich abgefahrenes Teil auch eigentlich.
Also. Ja, mittlerweile hat die 64 Kerne und, weiß ich nicht, 250 GB RAM oder irgendwie sowas.
Also einfach die größte Instanz, die du bei Google
hosted. Also da wir diese relationale Datenbank Cloud SQL nicht horizontal skalieren können, also wir können nicht einfach 3, 4, 5 Server hinstellen, müssen wir sie vertikal skalieren und vertikal skalieren bedeutet eben, dass die Instanz dann stärker ist.
Mhm. Genau. Also ich glaube, es sind ja grundsätzlich zwei Richtungen, die man gehen kann bei Performance-Optimierung. Der eine Fall ist eben, ich skaliere Infrastruktur, die da ist. Und der andere Punkt ist, ich nutze Infrastruktur, die besteht so effizient, dass sie halt möglichst viel mit der Infrastruktur, die da ist, eben abhandeln kann. Das sind eben zwei Wege, die wir parallel im Endeffekt die ganze Zeit verfolgen. Also ich meine, es sind halt Dinge, auf die wir aber von vornherein schon eigentlich stark mitgeachtet haben, ist halt, dass die Infrastruktur, die da ist, möglichst effizient zu nutzen. Aber natürlich gibt es immer viel Potenzial. Beispielsweise, wenn man eine MySQL-Datenbank hat, ist es natürlich immer so die Frage, man muss sich überlegen, wie greift man denn auf die Daten zu? Also was möchte ich denn dort raus haben? Was sind meine typischen Queries? Weil es ist natürlich so, dass man zum Beispiel bei MySQL die Möglichkeit hat, eben Indexe anzulegen. Also das Typische ist, wenn man nichts tut, hat MySQL einen Index auf den Primary Key, das heißt, wenn das irgendwie eine ID ist, sagen wir mal in dem Fall Fragen bei Quizplanet, ist es eben eine ID, die dort da ist, die halt einen uniken Index hat, das heißt, jede Frage hat eben eine ID. Und ein Index wird im Endeffekt in Memory in der Datenbank vorgehalten, das heißt, wenn ich da eine Suchabfrage drauf mache mit einer Where-Bedingung, sage halt, gib mir Fragen in einer gewissen Range oder gib mir eben eine bestimmte ID, wird eben zuerst gefiltert auf diesen Index und wird dann erstmal, das kann halt sehr effizient gemacht werden. Es muss nicht jeder Eintrag durchgegangen werden. Auf die Algorithmen brauchen wir, glaube ich, im Detail jetzt nicht so einzugehen. Aber das kann eben sehr performant gemacht werden. Wenn ich aber bestimmte Fragen habe, wo ich in der Where-Bedingung eben nicht auf diese ID zugreifen möchte, aber beispielsweise über andere Informationen, sagen wir mal die Kategorie einer Frage, die vielleicht auch in der Tabelle gespeichert ist, wenn ich immer darüber iteriere und eben mir bestimmte Fragen zu einer Kategorie raussuchen möchte, kann das schnell sehr inperformant werden. Das heißt, die ersten Dinge, die man natürlich tut, ist, sich anzuschauen, man kann eben solche Indexe auch auf andere Dinge außer dem Primary Key legen und sich zu überlegen, okay, man weiß, pro Abfrage und Tabelle kann MySQL einen einzigen Index nutzen. Das heißt, wenn ich beispielsweise weiß, bei Fragen möchte ich über Kategorie und etwas anderes oft filtern, sollte ich für beides jeweils auch Indexe anlegen, um halt da möglichst performant zu sein, wenn ich danach abfrage. Und das sind halt, davon gibt es eigentlich ein paar Stellschrauben, so auf die man von vornherein auf jeden Fall grundsätzlich schon mal bei MySQL achten sollte, wenn man Abfragen macht.
Mhm. Und das heißt, dass ich das prinzipiell gerade bei dem in dem Datenbankbereich ist, der Ansatz mehr ist, zu versuchen, das einfach effizienter zu gestalten und dieses horizontale Skalieren, dass ich einfach sage, okay, ich stelle halt einfach dann halt einfach 10 Datenbanken hin, das funktioniert dort gar nicht oder gibt es da auch Möglichkeiten?
Also generell ist, glaube ich, dieser Ansatz, alles performanter zu gestalten, überall wichtig. Also ich meine, man kann zwar in einem Webserver das horizontal hinstellen, aber es ist auch eine Kostenfrage, wenn ich was etwas mit 10 Servern machen kann oder im Vergleich von zu 20. Ich glaube, da hatte man irgendwie mal zu den Anfangszeiten von Instagram hatte ich auch einen Vortrag gesehen, wo sie irgendwie gemeint haben, dass sie bei einem linearen Wachstum der Nutzer irgendwie ein exponentielles Infrastrukturwachstum hatten am Anfang, so wie sie es halt irgendwie gemacht haben und deswegen sehr stark dann auch auf Performance, gerade auf Webserver-Ebene und sich sehr genau anschauen, wie viel Einfluss hat ein neues Feature auf die CPU-Auslastung, auf die Memory-Auslastung und lohnt sich das für uns? Also das haben die auch in ihrem Entwicklungsprozess schon mit drin. Ist natürlich viel sophisticateder als das, was wir jetzt machen, weil wir auch in einer ganz anderen Größe sind. Aber man sollte es grundsätzlich, ist es auf jeder Ebene wichtig, aber bei der Datenbank halt sehr viel mehr, weil man dann viel länger mit nur einer Instanz auskommen kann. Ich meine, wir können ja gleich mal drauf eingehen, was macht man, wenn eine Instanz nicht mehr ausreicht. Aber gerade dieser Fall, wir brauchen mehrere Datenbankinstanzen, ist jetzt auch nicht bei so vielen Applikationen wirklich notwendig. Also ich glaube, bei dem großen Prozentsatz von Applikationen kommt man mit einer Instanz auch in der Größe, wie wir sie jetzt haben, schon relativ lange aus.
Aber generell sind das ja zwei Stränge, die wir verfolgen. Auf der einen Seite Performance-Optimierung, die sowieso sein muss, und auf der anderen Seite eben Skalierung.
Ja.
Und ja, also Performance kann man halt nicht bis unendlich optimieren. Und bei der Skalierung ist es das Ziel, das zu erreichen, dass man möglichst alles ziemlich weit skalieren kann.
Okay, und was mache ich dann aber, wenn ich tatsächlich an den Punkt komme, wo die Datenbank, also wo einem tatsächlich einfach nichts mehr einfällt, was vielleicht, also vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, aber die dauern irgendwie sehr, sehr lange zu entwickeln oder wie auch immer, aber vielleicht, es kann ja sein, dass man an den Punkt kommt, wo auch die Datenbank quasi ausgeschöpft ist oder die Möglichkeiten, die man dort hat, unmittelbar.
Genau, also wahrscheinlich würde man im ersten Schritt schauen, okay, wenn ich viele Leseoperationen habe, dass ich ein Read-Replication SQL-Server, also tatsächlich eine Möglichkeit, also MySQL bietet eine Möglichkeit, mit mehreren Servern zu arbeiten. Allerdings ist es dann so, dass nur gelesen werden kann von mehreren Servern, geschrieben werden muss auf einen.
Genau.
So, und das skaliert halt auch nicht bis unendlich. So, und dann die nächste Möglichkeit, die man machen kann, ist, dass man sagt, ich habe verschiedene Feature-Regionen in meiner Applikation und die sind eigentlich unabhängig voneinander, die können also auch auf unterschiedlichen Datenbanken liegen.
Wo man, bevor man den Schritt macht, wahrscheinlich auch erstmal, wir hatten es jetzt nur grob angesprochen, also sehr stark auf Caching halt auch gehen kann, ne? Also das hat mir nur so grob grundsätzlich gemeint, aber ich fand, ich habe jetzt eben auch bewusst ist von unseren Zuhörern, was man eben mit dem Cache so grundsätzlich macht. Also das ist ja ein eigenes Produkt, in dem Fall bei uns jetzt Redis, wo eben Daten in Memory auch liegen, also was ähnliches wie eben, dass die MySQL-Datenbank mit Indexen macht. Und da ist halt so, auch so gerade, wenn es halt viele lesende Zugriffe sind, dann kann man grundsätzlich auch jeden, beispielsweise wenn ich Nutzer und Fragen und Spiele, bei unserem Spiel jetzt beispielsweise sehr oft anfrage, muss ich sie nur einmal aus der Datenbank lesen, schreibe sie eben in diesen Cache und kann sie ab dann aus dem Cache auslesen. Das wäre die einfachste Möglichkeit, dass man sie am Anfang vielleicht erstmal nur invalidiert, sobald eben etwas Neues geschrieben wird und dann wieder aus der Datenbank ausliest und reinschreibt. Der nächste Schritt wäre wahrscheinlich dann eben immer den Cache und die Datenbank gleichzeitig zu updaten. Das heißt, dass ich eben nicht, sobald sich irgendwas an dem Eintrag ändert, ich den Eintrag im Cache invalidieren muss und aus der Datenbank es jedes Mal raushole. Dann gibt es aber auch solche Möglichkeiten, wie wir hatten beispielsweise einmal bei einem Fall so Informationen, die eben nicht unbedingt. Beispielsweise, wir hatten das bei, wir haben Statistiken zu Fragen, also wir lassen Nutzer bewerten, wie gut sie Fragen finden. Also war das eine gute Frage, war es eine schlechte Frage, und speichern sollte Statistiken. Und das sind eben Werte, die grundsätzlich sehr wichtig sind, aber jetzt nicht so wichtig ist, dass nach jedem Mal, dass der Nutzer sagt, okay, die Frage war jetzt gut, wir das sofort persistieren müssen in der Datenbank, so, weil halt generell alle Insert- und Update-Operationen relativ teuer sind. Und da kann man natürlich auch etwas machen, dass man das eben im Cache zwischenhält. Also wir wir beispielsweise ist da so, dass wir halt das erstmal nur in den Cache schreiben und nur jeder x-te Eintrag, ich glaube in dem Fall sind es irgendwie alle 50 Mal, wie sowas überhaupt erst auf die Datenbank persistieren und vorher das halt einfach im Cache vorhalten, weil die Operationen im Cache viel
aber schon in den Redis Cache, also jetzt nicht genau. Nicht lokal, weil das wäre ja theoretisch auch eine Möglichkeit, dass man Sachen irgendwie quasi sammelt als Päckchen und dann erst zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, okay, genau. Wenn der User 10 Fragen
aber lokal hat, wäre eben so. Das Problem, dass du das dann in Memory auf dem jeweiligen Webserver hast. Das heißt, natürlich könnte man sowas auch bauen, dass jeder Webserver das für sich in seinem Memory vorhält und dann am Ende auf die Datenbank schreibt, und dann musst du halt so um so Dinge Gedanken machen, was passiert, also wie die Logik wahrscheinlich komplexer machen, aber es würde glaub, auch funktionieren.
Oder Mario, was? An dem Part meinte eher im Client tatsächlich.
Genau, ich meinte im Client.
Also, wenn du da erstmal Sachen sammelst und dann...
Oder geht das bei den Instant Games gar nicht?
Es geht schon. Die Problematik ist halt, du kannst halt nicht sicher gehen, also beispielsweise, du kannst ja nicht sicher gehen, dass der Nutzer beispielsweise wiederkommt. Kann halt sein, dass du dadurch Daten verlierst. Du musst ja entscheiden, wann du es ans Backend schickst. Und wenn du es erstmal abschickst und dann im Backend cache, weißt du auf jeden Fall, es wurde abgeschickt zu dem Zeitpunkt, wo der Nutzer da drauf geklickt hat. Okay. Wenn du jetzt halt sagst, ich speichere es auf Client-Seite im Cache oder, keine Ahnung, wir haben auch von Facebook die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu cachen, können wir aber nicht sicher sein, dass der Nutzer, wenn wir zum Beispiel sagen, nach jedem fünften Mal soll es abgeschickt werden, kann es sein, dass er nach dem vierten Mal nicht wiederkommt und wir bestimmte Daten verlieren. Bei Statistiken wäre es vielleicht, könnte man es überlegen, ob man sowas auch tut, aber ja, funktioniert halt eben, also es ist wieder eine Fallentscheidung, aber würde auch gehen, aber die Gefahr muss man dann eben einpreisen. Ja. Genau, aber den Punkt wollte ich eigentlich nur nochmal bringen, bevor wir jetzt stellen da jetzt mehrere Dinge hin. Deswegen können wir jetzt ja vielleicht nochmal drauf eingehen, was passiert jetzt wirklich, wenn, hast du ja gerade schon gemeint, Sebine, feature-mäßig könnte man überlegen, etwas aufzuteilen.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. genau, dann kann man es feature-mäßig aufteilen. So, und dann sind wir da auch irgendwann fertig, weil man keine Features mehr raustrennen kann.
Aber was ganz kurz, was heißt dann konkret? Heißt das, wenn ich jetzt, es gibt überhaupt unterschiedlich, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen gegen meine Nationen spielen Modus bei CRISPR-Net habe, dann läuft das auf einer anderen Datenbank als die Spiele gegen Freunde oder was? Oder wie geht man da konkret vor? Oder
ja,
was
kannst du eigentlich kreativ werden.
Okay.
Sagst du, ich habe vielleicht eine Datenbank für meine User. Und ich habe eine Datenbank für meine Spiele. Und wenn das irgendwann nicht mehr reicht, also dann haben wir zwei Datenbanken. Wenn das nicht mehr reicht, dann vielleicht ich habe eine Datenbank für meine französischen User.
Okay. Oder für meine Fragen und dann irgendwann kannst du Fragen aufsplitten nach Sprachen.
Genau,
oder
wie das,
auch immer. Okay.
Ich glaube, die Frage, die du dir halt grundsätzlich stellen musst, ist halt, sind die Tabellen, die ich auslagere, brauche ich die für irgendeine Abfrage auf der Datenbank, brauche ich da noch eine andere? Also man kann ja bei SQL beispielsweise einen Join machen, um eben zwei Tabellen zu verbinden, wenn ich noch irgendetwas filtern möchte. Und was halt dann die größte oder die Einschränkung halt ist, wenn die auf unterschiedlichen Datenbanken liegen, funktioniert das Ganze halt einfach nicht mehr.
Okay.
Und das ist, glaube ich, der einzig logische, also weil wir, zum Beispiel, was wir jetzt gerade auch machen, ist, feature-mäßig gehört, also wir speichern jede gesehene Frage eines Nutzers, um halt entscheiden zu können, ob er die nochmal ausgespielt bekommt. Und die wird jetzt in eine eigene Datenbank bei uns gelegt, als beispielsweise die Fragen selbst. Die gehören zwar logisch zum selben Feature, wenn man jetzt also aus Nutzersicht geht, aber da wir eben die niemals in einem Join-Statement irgendwie benutzen, können wir auch die aufgetrennte Datenbanken ziehen, obwohl sie eigentlich so featuremäßig inhaltlich zum selben Feature gehören.
Okay.
Genau.
Und ja, wenn man damit dann am Ende ist, dann muss man gucken, dass man sich vielleicht eine Lösung überlegt, die horizontal besser skaliert. Also momentan haben wir ja alles nur irgendwie abfangen können, indem wir ganz viel in unserer Applikationslogik auch geändert haben.
Ja.
Oder man nimmt eine Technologie, die von Haus aus, so wie die Webserver, auch horizontal skalieren kann.
Das heißt, einfach eine andere Art von Datenbank wäre das.
Genau.
Okay. Und da gibt es Alternativen?
Da gibt es Alternativen, ja.
Und warum benutzen wir die nicht?
Die werden wir vielleicht auch noch benutzen.
Okay. Also das steht jetzt auch gerade einfach zur Diskussion.
Okay.
Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit MySQL gemacht. Bisher auch alles, was wir irgendwie gebaut haben, hat darauf gut funktioniert. Und ja, aber es ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, ob halt uns das, ich meine, es gibt auch genug Lösungen, um mit MySQL eben das zu schaffen. Also beispielsweise, wenn man sich mal Facebook anguckt, die setzen ja weiterhin auf, ich glaube, bei denen ist die Infrastruktur auch im Endeffekt eine MySQL-Datenbank und haben einen Cache, aber in dem Fall ist es, glaube ich, Memcache bei denen. Und die haben sich aber eine komplette abstrakte Infrastrukturebene darüber gebaut. Ich glaube, die nennen das TAO oder sowas. Und da ist im Endeffekt so, dass sie sich halt bestimmte Dinge auferlegt haben, die man mit MySQL machen darf und eben nicht machen darf. Und die haben aber eine komplette Infrastruktur eben darüber gelegt, die sag ich mal, glaube ich, wenn die Applikation gebaut wird von den, da schreibt eigentlich keiner der Entwickler, schreibt wirklich SQL-Statements selber, sondern sie haben ein Interface, wo sie im Endeffekt nach Daten anfragen können. Sie haben irgendwie Objekte und Verbindungen von Objekten, die am Ende zwar in MySQL abgelegt werden, aber die eben nicht diese Verbindung werden dann nicht abgelegt. Man kann auch nicht so einfach zum Beispiel solche Join-Statements oder sowas machen, sondern sie legen sehr viel von eben dieser Logik, so bestimmte gedankliche Konstrukte miteinander zu verbinden, legen sie auch teilweise in den Kleinen und machen das gar nicht auf dem Backend und so. Und okay. Also man kann mit MySQL das Ganze auch schaffen. So ist es nicht, nur muss man einfach anders herangehen so. Und da sind wir jetzt halt gerade in diesem Scheideweg, uns mal anzugucken, was...
Was sind die Alternativen? Also was wäre das für eine andere Technik, die man da einsetzen könnte dann?
Wir kommen ja ursprünglich aus dem Serverless-Umfeld, wo wir tatsächlich keine Skalierungsprobleme hatten. Natürlich hatten wir damals auch weniger User, aber das ist ja das Promise. Und da ist es, von Google wird eine NoSQL-Datenbank angeboten, die Firestore heißt.
Ja.
Vielleicht hatten wir das schon mal erwähnt irgendwann.
Ich meine schon.
Die war großartig. Ja, daher auch so ein bisschen die interne, also halt die Überlegung, ob wir darauf zurück wollen, ob uns das genügend Vorteile bietet. Mal gucken.
Aber das war das, wo die Performance ein bisschen langsamer war, oder?
Richtig. Okay. Also und dann haben wir eben keinen Einfluss mehr drauf.
Ja.
Vielleicht auch keine Ausfälle. Müssen wir mal schauen, wie wichtig.
Okay.
Ja, aber ich glaube generell NoSQL, ne? Firestore ist halt eine Möglichkeit, aber da gibt es ja ganz viel in dem Umfeld, also auch MongoDB oder Cassandra ist auch eins, was ich mir zumindest in den letzten Tagen auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut habe, weil es eben auch sehr viele von den großen Firmen auch nutzen, also zum Beispiel Netflix macht, glaube ich, alles auf Cassandra, okay. Instagram, was ich auch vorhin schon mal genannt habe, hat auch ein Setup, wo sie eben Cassandra mit Postgres wie spricht man das eigentlich aus? Sind immer diese Begriffe, die man liest. Postgres, SQL, PostgreSQL. Ja, auf jeden Fall auch einer SQL-basierten SQL-basierten Alternative das Ganze aufsetzt. Also da gibt's eigentlich, also generell NoSQL ist auf jeden Fall die Gedankenrichtung, in die wir gehen, aber welches Produkt das jetzt genau wird, okay. Steht auch noch so ein bisschen in den Sternen. Aber da gibt's halt auch wieder viele Parameter, weil man halt überlegen muss, Firestore ist halt etwas, was Google Cloud, auf dem wir halt hosten, schon mitbringt. Das heißt, wir müssen uns, was halt Infrastruktur-Handling angeht, nicht so viel Gedanken machen, sondern das könnten wir halt einfach nutzen und dann Google vertrauen, was natürlich schon ein wichtiger Faktor ist bei einem Team in unserer Größe. Wir sind jetzt schon ein bisschen gewachsen in den letzten Wochen, sind jetzt 5 Leute und wenn man merkt, ja, wir sind schon gewachsen, aber wollen eigentlich jetzt auch die Größe jetzt langfristig nicht unbedingt halten, sondern eher wieder in Richtung 3-4 Personen gehen. Und wenn wir dort eben uns noch viel um Infrastruktur selbst kümmern müssen, weil eine andere Option ist beispielsweise auch, wenn wir jetzt Cassandra wählen müssten, müssten wir das eben selbst hosten, also würden wir uns eine Google Cloud Instanz nehmen und das Ganze dann selbst darauf hosten, kaufen uns natürlich auch potenzielle Probleme ein bisschen mit ein, um die wir uns sonst nicht kümmern müssten, was uns natürlich wieder daran hindert, neue Features zu entwickeln.
Ja.
Und das sind auch Faktoren, die man, glaube ich, sich bei uns ein bisschen einpreisen muss, weil es natürlich immer ganz schön sich anzuhören, was Facebook und Netflix und die Großen da so machen, aber da müssen wir natürlich auch überlegen, dass sie einfach dedizierte Teams haben, die sich eben nur darum kümmern. Ja. Und das ist etwas, ja, was wir bei uns halt auch überlegen müssen.
Ja, das heißt, da spricht dann, das wäre das Coole an dieser Firestore-Lösung, dass wir quasi einfach uns so ein bisschen den ganzen Kram vom Hals schaffen würden und sagen könnten, wir können uns wieder ein bisschen mehr darauf konzentrieren,
genau.
Das Produkt selbst auch weiterzuentwickeln.
Und da jetzt keiner von uns so ein dedizierter DevOp ist, wird es wahrscheinlich auf irgendeine gemanagte Lösung rauslaufen, weil sonst könnten wir theoretisch auch sagen, na okay, dann hosten wir eben MySQL selbst.
Ja.
Und dann tweaken wir das bis zum Abwinken und schaffen es noch ein bisschen länger. Und ja, ich weiß halt nicht, wer dann sich die ganze Zeit um die einzelnen Produkte dann, die wir dann alle, und ja, wer sich reinarbeitet, ganze Wissen aufbaut und pflegt und maintaint. Und
das heißt, es gibt da auch wirklich jetzt schon Lösungen, die diesen Skalierungspart einem mehr oder weniger komplett abnehmen, also oder zumindest den datenbankseitigen Skalierungsteil, oder ist es dann auch
also beispielsweise jetzt Firestore ist das oder so, da nimmt einem Google komplett ab, aber auch sowas wie Cassandra ist komplett, das ist halt in der Basis mit drin, dass im Endeffekt da die Skalierung schon mit eingebaut ist und mit bedacht ist. Ich meine, man hat natürlich bestimmte Einschränkungen, die man eben dann bei einer SQL-Datenbank machen kann, die man eben, wenn man auf so ein System geht, halt nicht tun kann. Das ist halt, ja, also beispielsweise, wenn man auf Firestore geht, das hatten wir auch in unserer Firestore-Folge, ne, dass man halt auch bestimmte, du kannst halt nicht komplexe Join-Statements, Queries schon in dem SQL-Query mit abbilden, sondern du musst natürlich um einiges mehr Queries machen und viel mehr in deine Applikationsschicht legen, was eben solche Filter-Algorithmen und sowas angeht. Was aber vielleicht auch nicht schlecht ist. Also das ist durchaus ja ein valider Ansatz, weil wenn man natürlich solche Logik wieder in eine Applikationsschicht legt, bedeutet es einerseits, es muss mehr getan werden, das heißt, wir brauchen mehr Server, aber das ist ja, wie wir auch schon gesagt haben, die Schicht, die wir eben horizontal sehr, sehr gut skalieren können. Ja. Das ist beispielsweise so eine kleine Falle, in die wir auch getippt sind, getappt, ich war gerade bei Tippen und Computer, danke. Ja. In die wir getappt sind, als wir eben Performance-Probleme optimiert haben. Wir hatten nämlich, ich hatte es ja vorhin schon mal gemeint, dieses Problem bei QuizPlanet mit diesen Seen Questions, also Nutzer, Fragen, die der Nutzer gesehen hat. Und diese Seen Questions haben wir halt immer bei jedem Ausspielen von neuen Fragen eben immer bedacht und halt geschaut, okay, hat der Nutzer sich schon gesehen, auch nur in einer bestimmten Kategorie, und verschiedene Algorithmen, die wir da hinten dran haben, um eben das bestmögliche User Experience für den Nutzer zu haben. Und das war ein sehr, sehr großes SQL-Statement. Das war in sich auch ein performantes Statement, obwohl es über mehrere Tabellen ging und so, aber eben im Skalierungsfall das Statement war, das die größte Problematik bei uns aufgewiesen hat. Und in der Zeit haben wir so ein bisschen geforscht und wir nutzen ja Redis als Cache-Möglichkeit, und da gibt es auch viele so Know-how-Artikel. Es gibt auch so von Redis direkt, Redis Labs heißt es, so eine Art Handbuch, wo auch so ein bisschen Best Practices genannt werden. Und da haben sie beispielsweise auch als Best Practice eben so einen Suchalgorithmus gezeigt, wo man im Endeffekt, also bis dato hatten wir Redis nur als Speicher von Daten, also damit ich nicht eben jedes Mal die Datenbank muss, genutzt. Und da sind wir dann dazu hingegangen, dass wir gesagt haben, okay, lass uns, vorher hatten wir eben genau dieses Schema, wie es auch in der Datenbank ist, so im Cache abgelegt, lass uns überlegen, eben diese ganzen Fragen, die der Nutzer schon gesehen hat, sowie die möglichen Fragen, die es pro Kategorie und sowas gibt, lass uns das doch alles in einer gewissen Form in dem Cache ablegen und dann Operationen nehmen, die der Cache bietet, weil da kann man solche Dinge machen wie, gib mir die Unterschiede aus verschiedenen Listen, die halt im Cache sind, also Operationen, die direkt auf dem Cache laufen, die aber im Endeffekt Logik beinhalten. Und damit konnten wir das Ausspielen der Fragen eigentlich komplett in den Cache legen. Also weil wir einfach die in einer anderen Darstellungsform im Cache gespeichert haben und eben diese Suchoperation direkt auf dem Cache gemacht haben. Was erstmal ziemlich cool war, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt eben die Problematik der CPU-Auslastung auf unserer Datenbank und die Problematik, wir hatten nur noch, konnten die Datenbank noch einmal skalieren. Und damals haben wir mit eben dieser Sache, dass wir es in den eigenen Cache gelegt haben und es in dem Redis Cache gemacht haben, konnten wir 50% der CPU-Auslastung einsparen, also sogar fast, was zu der Zeit schon sehr, sehr viel war, weil das war gleichbedeutend mit, wir haben jetzt, müssen jetzt einmal weniger skalieren, und haben uns ein bisschen Zeit bekommen. Nur was wir jetzt im Nachgang gemerkt haben, ist, dass wir auch mit dem Redis Cache irgendwann an Grenzen kommen, weil auch das, was von Google Hosting möglich ist, wir eben jetzt bei der größten Instanz sind. Und wir auch so nach und nach da an die CPU-Auslastungsgrenze kommen von diesem Cache. Ja. Und Redis ist eben etwas, was man eigentlich sehr gut horizontal skalieren kann. Man kann entweder mehrere hinstellen oder ein sogenanntes Redis-Cluster machen, was man auch selbst hosten müsste. Aber die Einschränkung ist eben, wenn man solche Operationen macht, diese Suchoperationen direkt auf dem Cache, funktioniert das natürlich auch nicht mehr, wenn man das in einem Cluster macht. Das ist im Endeffekt die gleiche Problematik wie Join-Statements auf einer MySQL-Datenbank über verschiedene Instanzen. Wenn die halt physisch nicht auf derselben Instanz liegen, kann ich auch keine bei Redis heißt das Intersection dazwischen machen. Ja. Das heißt, auch da sind wir jetzt gerade wieder am Überlegen, okay, vielleicht macht es einfach Sinn, diese Logik auch in die Applikationsebene zu heben, das trotzdem irgendwie die ganzen Fragen im Cache liegen zu haben, aber diese Ausspielungslogik eben doch wieder in die Schicht zu heben, die wir halt ganz, ganz einfach vertikal skalieren können. Man könnte es natürlich auch mit einem Cluster lösen, aber dann gibt es viel mehr Komplexitäten, weil man immer überlegen muss, ist der Nutzer jetzt auf diesem Cluster oder ist er auf dem anderen? Sind die beiden Nutzer auf demselben? Dann geht's, ansonsten nicht. Genau, da gibt's halt viele Fallen, in die man dann auch durchaus mal tappt. Man hat erst gedacht, super, da hat man jetzt was gefunden, mit dem man schön Performance auf der Datenbank spart, aber
ein bisschen das Problem von dem einen Raum in den anderen Raum rüberschieben und dann.
Genau, wir haben uns damit Zeit gekauft und darum geht's auch im Moment bei vielen Dingen, weil man wenn man eben in dieser Größe ist, es eben nicht mehr diese so einfache Dinge gibt, so low-hanging fruits, die man machen kann, ja, und dadurch wieder sehr, sehr viel Zeit gewinnt, sondern es sind halt wirklich einen Schritt nach dem anderen, den man irgendwie gehen muss und möglicherweise auch eine komplette Infrastruktur vielleicht wieder umstellen muss, was einfach besser zu dem jeweiligen Produkt und der Skalierungsgröße passt. Und es ist ein Schritt für Schritt und damit sind wir einen Schritt gegangen, der uns ein bisschen Zeit geschafft hat, aber vielleicht müssen wir denen da auch wieder einen Schritt zurückgehen und in eine andere Richtung gucken.
Ja, aber das ist ganz generell, finde ich, das wirkt das ziemlich spannend, weil das halt echt so ein bisschen wie so ein Rennen ist, ne? Also gerade wenn man so ein Produkt hat, wo man sieht, okay, das fängt jetzt an, Zug aufzunehmen, dann merkt man, okay, jetzt fängt es hier irgendwie an zu quietschen und dann muss man irgendwie schnell eine Lösung dafür finden und
Zug aufzunehmen, habe ich auch noch nicht gehört.
Fahrt aufzunehmen, ja.
Ja, wahrscheinlich ja, war das wahrscheinlich ist, wollte ich das sagen.
Ja, das sind Sprichwörter voll in der Metapher drin.
Ja, ja. Ich vermische gerne mal Metaphern.
Ja, ist doch, das ist sympathisch.
Danke. ja, aber das ist tatsächlich so, ne? Das ist halt so wirklich so ein bisschen wie ein Rennen, wo man eben schauen muss, dass man das hinbekommt, die Probleme, die sich andeuten, zu lösen und trotzdem vielleicht das schafft, ein bisschen vorausschauend zu arbeiten. Das ist dann eben auch weiterhin.
Vor allem überholen wir uns manchmal selbst, weil wir parallel noch Features entwickeln, was so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Aber letzte Woche hatten wir auch wieder so ein Feature, was auf einmal so am Wochenende hieß so, Leute, ich glaube, wir haben da gerade ein Feature gefunden, was nochmal richtig Traktion drauf bringt. Schaffen wir das jetzt so? Und letzte Woche dachten wir noch, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Luft. Nachdem wir das Feature live gebracht haben, ist jetzt wieder so, oh, Zähneknirchen. Wir müssen, glaube ich, schon ein paar Dinge jetzt tun, die wir erst in 2 Wochen geplant hatten.
Ja. Könnt ihr mal irgendwelche Zahlen in den Raum werfen?
5.
7. Sehr gut. Okay. Mario, hast du auch eine?
2.
Cool. und habt ihr auch welche, die mit der Skalierung zu tun haben?
Ach so.
Also sowas wie, keine Ahnung, also wie viele Requests sind das, woran sprechen wir da? Ist das immer, geht das alles auf den Cache, geht das auf die Webserver? Sagt man irgendwelche, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann.
Ich hau doch mal Zahlen raus. Hast du welche aus dem Kopf?
6000 Requests pro Sekunde. Und
genau, 6000 Requests und die gehen dann auf die, also die gehen dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auf diesen Load Balancer.
Gehen auf den Load Balancer
und von da dann
auf die Webserver.
Auf den Webserver.
Und genau, dann haben wir wahrscheinlich so Faktor 3 ungefähr, was dann so auf die Datenbank dadurch durchschlägt an Statements, die halt entweder irgendwas so, hole etwas raus oder schreibe etwas, kannst du mal Faktor 3 ungefähr nehmen. Mhm. Und bei uns ist es so, dass wir. Und das ist auch der Punkt, warum jetzt die Datenbank so ein bisschen in die Geräte geht. Wir haben sehr, sehr viele eben schreibende Statements, wenige lesende, wo du halt mit Read-Replicas halt auch schneller hinkommst. Das Bottleneck bei uns sind wirklich die Schreiboperationen. Also da wir haben mehr Schreiboperationen auch mit Faktor 2, glaube ich, wenn nicht sogar noch mehr, als wir Leseoperationen haben, ja, weil wir aber auch, bitte?
Krass. Ich glaube 4.
4 sogar. Ja, weil wir auch sehr, sehr viel natürlich im Cache haben. Das ist natürlich auch ein sehr großer Faktor, weil wir auch sehr, sehr viel gecached haben. Aber das ist unser starkes Bottleneck jetzt einfach gerade, dass wir viele Schreiboperationen haben. Genau, was haben wir denn sonst noch für, wie viele gleichzeitige Nutzer haben wir in Peak-Zeiten? Das heißt, kannst du immer bei Backfire
auch ganz schön sagen. Ja, kann ich halt nicht über für ein Produkt sagen, kann ich nur über WordBlitz und Bisplanet zusammen und das sind 130.000.
Die Parallel-Lives sind, ne? Wo man sagen kann, wahrscheinlich sind 100.000 davon schon Quizplanet, so, oder? Also wenn man jetzt Nutzerzahlen, ja, vielleicht ein bisschen fest ins 90.000, aber sowas in der Richtung könnte schon gut sein, also 90.000 parallele Nutzer. Mhm. Was sind denn noch für Zahlen interessant? Also wir sind mittlerweile, wenn wir jetzt in der Skalierung sind, wir haben jetzt Stand heute dann 3 Datenbanken, die wir jetzt haben. Also wir haben dieses Feature-Sharding eben mal 3 betrieben, also 3 verschiedene Features ausgelagert. Wir haben derzeit...
Und die laufen jetzt auch alle auf den größten Instanzen oder sind dann
die laufen, ein bisschen kleiner? Die Hauptdatenbank läuft noch auf der größten Instanz, die anderen beiden auf einer kleiner. Mhm. Redis-Instanzen ist mittlerweile so, dass wir bei 6 Instanzen sind. Also wir haben 4 oder 5 Feature-Instanzen. Der eine kümmert sich um Nutzer, der andere um Fragen, der andere um die Freunde der Nutzer. Und wir haben jetzt bei diesem Scene-Questions-Cache, der eben diese Logik macht, von der ich vorhin erzählt habe, haben wir jetzt 2 Instanzen laufen. Und zwar haben wir da jetzt auch nochmal, das ist ja auch eine Option, die man durchaus auch auf der Datenbank hat, ein regionales Sharding gemacht. Also wir haben einfach gesagt, unsere größte Region, die im Moment Frankreich ist, kriegt einen eigenen Cache. Und alle anderen laufen auf einem anderen Cache. Da muss man jetzt halt so ein bisschen Edge-Case-Handling machen mit, was passiert denn, wenn dann aber mal ein Franzose mit einem Deutschen spielt. Das ist dann ein bisschen Zusatzlogik, die man implementieren musste. War aber jetzt erstmal der größte Quick Win so für uns. Das heißt, da sind wir bei 6 Instanzen, wobei es aber auch so ist, dass wir eine von diesen Redis-Instanzen eben nicht von Google hosten lassen, sondern eine eigene Compute-Engine-Instanz bei Google hochgefahren haben und den selbst hosten, weil wir da eben nochmal ein bisschen größer skalieren können. Also das von Google gegebene Produkt hat gewisse Grenzen. Kann auch gar nicht genau sagen, warum, aber das heißt, da haben wir auch nochmal eine Möglichkeit halt, da sind wir jetzt schon in den Schritt gegangen, es doch selbst zu hosten, was auch bisher ziemlich gut funktioniert, so, ne? Eigentlich relativ ohne Probleme.
In den anderen Microservices klappt es ja auch.
Genau, da haben wir es auch schon in den Microservices, da hosten wir die Caches auch selbst, eben genau aus diesem Grund, dass wir da halt einfach noch ein bisschen größer skalieren können, um uns da nochmal ein bisschen Puffer zu holen. Genau, und ja, Instanzgröße haben wir schon gesagt, 30 Instanzen, die wir da laufen haben, wobei ich gerade gar nicht weiß, was die an CPU und Memory haben. Ich glaube irgendwie
4 CPUs und 15 GB RAM.
Ja, genau, das ist so die Hausnummer, die wir da haben.
Ui, genau. Spannend.
Ja, ich finde es auch sehr spannend. Allerdings sind wir jetzt schon ganz schön lange und da draußen tümmeln sich jetzt schon die ersten Leute, weil neben Podcast-Aufnahmen und Meetups ist dieser Raum unter anderem auch für unser freitags gemeinsamen Mittagessen reserviert und da stehen jetzt schon die ersten Leute draußen, die, glaube ich, hier gerne rein möchten.
Löffel klappernd,
ja. Genau. Teller in der Hand. Und dementsprechend, glaube ich, sollten wir langsam uns dem Ende nähern.
Ja.
Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann könnt ihr uns die gerne jederzeit schicken an unseren Twitter-Account @programmierbar oder unsere E-Mail-Adresse.
Auch gerne bestimmt nochmal, wie sie es fanden, oder? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir dazu nochmal ein Follow-up machen, weil wir jetzt wir haben jetzt auch noch mit ein paar Google-Consultants zusammen, um auch nochmal ein paar Optionen zu evaluieren. Und ich glaube, wir können wahrscheinlich in 2 Monaten nochmal einiges mehr auch noch erzählen dazu.
Ja, ja, genau, ich denke, das wollte ich auch andeuten, dass man vielleicht auch nochmal ein Follow-up dazu macht.
Ja.
Tatsächlich so ein bisschen vielleicht auch auf, also wenn ihr das Thema spannend fandet und vielleicht bestimmte Aspekte davon gerne nochmal näher beleuchtet haben wollt, dann lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns da immer über Feedback.
Gut, genau. Dann. Das habe ich dich rausgebracht, es tut mir sehr leid.
Nein, alles gut. Du darfst.
Jetzt hat er die E-Mail-Adresse vergessen, die wollte er eben noch sagen.
Podcast@programmier. Aber ich komme am Ende sowieso nochmal auf die ganzen.
Programmier.bar.
Programmier.bar.
Genau. Also wir unterbrechen dich nicht mehr. Wir merken schon, du hast das ganz komplett im Griff.
Podcast@.
Also, Programmier.
Punkt.
Bar.
Sehr fantastisch.
Gut. Fantastisch.
Das ist
P. Okay. So, was ich eigentlich machen wollte, ist das hier.
Oh yeah.
Ganz schön laut. Ja, wir kommen nämlich zum Pick of the Day. Sebi freut sich schon.
Ich freue mich riesig.
Waren unsere Stimmen wirklich so leise oder war der Jingle einfach gerade so wahnsinnig laut?
Wir haben die Abstimmung nur zwischen den... egal. Nächstes Mal mache ich die Software ein bisschen leiser.
Zur Erklärung, wir haben jetzt Kopfhörer und hören zum ersten Mal, zum zweiten Mal
genau. Das war gerade sehr laut, dass es reingekommen ist.
Geblasen.
Genau.
Komm Mario, hau raus. Hast du einen Pick of the Day?
Ich habe einen Pick of the Day. Und zwar ganz, ist nur eine Kleinigkeit, aber ich fand es irgendwie ganz cool. Das nennt sich CSS Pure, glaube ich. Und das sind Stillleben, die komplett, also quasi Gemälde, die komplett mit CSS gemacht sind. Und von ein bisschen weiter weg sehen die fast fotorealistisch aus. Und von ein bisschen näher dran dann nicht mehr. Aber ich fand es trotzdem ganz cool, irgendwie auch, weil es so ein bisschen an das Animationsthema so ein bisschen anschließt. Und das werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Fand ich irgendwie ganz interessant, was man da mit der Technik dann machen kann inzwischen.
Cool.
Hast du denn eins, Fabi?
Ja, ich habe noch ein kleines Tool, das heißt Offline IMAP. Ich hatte nämlich letztens das Problem, dass ich mal E-Mail-Accounts umziehen musste von, also ich glaube, das Tool ist eigentlich dafür da, um eben eine lokale Replikation von seinem E-Mails auf Remote zu haben und das halt im Endeffekt Backups davon zu machen. Und ich habe es aber genutzt, um eben E-Mail-Accounts von einem Hosting-Anbieter auf den anderen umzuziehen. Und ist ein sehr cooles Tool, also ist ein Command-Line-Tool, wo du einfach nur eine kurze Config schreibst, die lokal auf deinen Computer replizieren kannst und dann eben auf einen anderen Hosting-Anbieter wieder hochladen kannst, der einfach nur IMAP unterstützen muss. Genau, kann ich sehr empfehlen. Offline IMAP, falls man mal E-Mails umziehen muss.
Sehr cool.
Cool. Dennis?
Von mir diesmal ein Tipp für die Netflix-User unter euch, und zwar die Dokumentation zum Feierfestival. Das wäre doch fast eins für dich gewesen. Zumindest habe ich dich auch bei der Mittagspause drüber reden hören.
Ja, ja.
Ich habe es auch geguckt vorgestern.
Ja? Das ist, also warum ist das eigentlich, ich bin ja so bei sowas cool. eigentlich überhaupt nicht abgeholt. Und es ist wirklich selten gewesen, wahrscheinlich lag es an meiner Krankheit, dass ich überhaupt bei Netflix mal reingeguckt habe und was geguckt habe, ohne dass ich irgendwie vorher wusste. Und anscheinend habe ich was getroffen, was irgendwie total gerade in den, was alle coolen Leute sich angucken. Ich kanntet ihr das auch vorher schon? War das Fire Festival und Fire, die Fire App und sowas, war das euch alles schon ein
Begriff? Ich weiß das von Fabi. Ich habe das tatsächlich damals so ein bisschen mitbekommen, weil das halt in der Ja Rule ist daran beteiligt gewesen und ich bin halt so ein bisschen in der Musik-Hip-Hop-Szene so ein bisschen unterwegs. Also auf Blogs als Lesender.
Warte, wir geben den Beat.
Genau, komm. Nee, ich fange jetzt nicht an zu rappen. Das habe ich einmal probiert mit 18 und dann gleich wieder gelassen. Und da habe ich es halt so ein bisschen mitbekommen, das war halt da schon irgendwie, man konnte es kaum glauben, irgendwie erst draufgekommen ist, dass das tatsächlich passiert ist. Und ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, es mir anzuschauen und freue mich aber total drauf.
Vielleicht noch einen Satz, damit die Leute überhaupt, also weil wir viel wissen jetzt gerade, was es ist.
Nee, wir gehen einfach davon aus, dass alle das wissen.
Genau.
Und sich sehr uncool fühlen, falls sie es nicht wissen.
Versuch es in zwei Sätzen. Grundsätzlich, also eine Firma, ein Startup, die sich darum gekümmert haben, eine App zu programmieren, um das Booking von Künstlern, von Musikern einfacher zu machen und dass man dann ganz große einfach so per Mausklick praktisch sich buchen kann. Und die hatten dann auch die coole Geschäftsidee, wir machen mal ein richtig geiles Festival. Und
das hat gut geklappt.
Das hat gut geklappt. Das Einzige, was eigentlich gut geklappt hat, ist das Werbevideo, sehr gut geklappt hat. Und daraufhin, der ganze Rest war eine Katastrophe und es hat praktisch nicht stattgefunden. Und diese Dokumentation ist halt wirklich, es sind alles Originalaufnahmen, was ich irgendwie auch krass finde, wenn man sich, also wenn man überlegt, die ganze Zeit so immer alles mitfilmen zu lassen und so, ist schon einfach eine irgendwie abgefahrene Welt. Aber auch, dass es Leute überhaupt gibt, die dann so aus dem Blauen daraus Tickets bestellen und dass sich dann alles
super teuer auch, oder?
Abfeiern und dieses, dass das funktioniert heutzutage und dann auf Instagram geteilt. Also es gibt so viele Aspekte dabei, die einfach super interessant sind und ich fand sehr, sehr interessant.
Das die Doku ist ja halt auch wirklich so gut, weil es halt hier wirklich alles mitgefilmt wurde. Das von den Fire Festival Leuten, die beauftragt waren, aber ich glaube, die haben ja von allen Leuten das Geld geprellt und unter anderem dem Filmteam und die haben es dann halt an Netflix erkannt.
Ja. Das ist schon krass. Kann man sich gut angucken.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist sehenswert.
Jetzt will ich auch nicht mehr. Ich mach's ganz kurz. Mein Pick of the Day ist der Node Package Executor NPX auf der Command Line.
Yay!
Ja, okay, ist ein bisschen lame. Aber ich fand es zumindest cool, dass man einfach NPX und dann irgendein Node-Modul aufrufen kann und er das runterlädt und ausführt und dann auch wieder wegwirft.
Warum ist dein Command-Line-Tool uncool, aber Fabis nicht?
Nee, ich meine,
weil ich es besser dargestellt habe, ich einfach gesagt, es ist cool.
Wenn ich halt vorne wegschiebe, ist es ziemlich uncool und langweilig. Dann ist es auch
gegen
das geile Feierfestival bin ich ist ein bisschen arg nerdig und schwarz-weiß. Tja. Aber ansonsten, wenn man ein bisschen was mit dem Node Package Manager macht und so, dann ist das eigentlich ein ganz cooles Ding, weil man kann zum Beispiel einfach im Terminal npx live-server eintippen, bumm, hat man das aktuelle Verzeichnis als Webserver am Laufen. Und wenn man den Webserver wieder ausmacht, ist alles wieder, wie es vorher war.
Cool.
Siehst du? Ist doch cool.
Ist doch cool, ja.
Ja. Was auch cool ist, oder was zumindest super cool war, war unser erstes Meetup hier mit dem Peter Grönem. Und was ich auch super cool fand, war, dass tatsächlich mit dem Jakschal einer unserer Hörer auch hier vor Ort war. Was echt, finde ich, irgendwie, wir sehen ja so ein bisschen die Statistik und wir wissen, dass halt einige Leute den Podcast hören, aber immer, wenn man irgendwie schriftlich oder halt noch besser in Person das tatsächlich Feedback bekommt, so dass Leute damit Spaß haben, da geht mein Herz auf. Das war toll. Genau. Und genauso toll wird das nächste Meetup wahrscheinlich auch werden mit dem Stefan Baumgartner am 26.02. über das Typsystem von TypeScript. Und wir würden uns sehr freuen, wenn einer oder mehrere von euch da vorbeischauen.
Maximal einer.
Anderthalb Podcast-Hörer sind eingeplant. Genau. Und genauso freuen wir uns auch, wenn Leute uns Bewertungen auf iTunes schreiben oder auch eine Sternbewertung geben, was kürzlich wieder passiert ist, wo wir uns alle immer freuen. Und wenn ihr uns auf Twitter folgt, auf unserem Twitter-Account @programmierbar, dann freuen wir uns auch.
Und wir freuen uns auch über E-Mails, die kommen an podcast@programmier.bar. Nice.
Für die Hörer so, warum redet einer so abgehackt? Ja.
Warum klingt er jedes Mal unterschiedlich?
Ja,
nicht,
cool.
Nicht verständlich.
Genau. Werden wir gleich sehen, ob das den Aufwand wert war.
Ja. Habt schöne Wochen.
Schöne Wochen, schönes Wochenende.
Bis hoffentlich nächste Woche.
Genau. Ja, wir haben es ja gesagt, dann müssen wir es jetzt auch machen.
Bis nächste Woche.
Oder ich schneide es raus.
Wir schneiden nicht. Genau.
Außer wenn wir manchmal doch. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.
So laut.